Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Hoyerswerda vor 30 Jahren und was einem afrikanischen Präsidenten dazu einfiel. Als Ende September 1991 im Garten des State House von Harare Mikrofone zur regulären Pressekonferenz des simbabwischen Präsidenten aufgebaut wurden, hatte ich kurz zuvor durch eine Unachtsamkeit der deutschen Botschaft davon erfahren, dass Mugabe die Einladung von Bundespräsident Weizsäcker zum Gegenbesuch in Deutschland angenommen hatte. Diese Information mischte sich in meinem Kopf mit einer anderen Nachricht, die wenige Tage zuvor aus einer Stadt nur 15 Kilometer entfernt von meinem Geburtsort weltweit verbreitet worden war. Was am 17. September 1991 in Hoyerswerda mit einer Hetzjagd auf vietnamesische Menschen begann, mündete in dem ersten Pogrom der bundesrepublikanischen Geschichte. Am selben Abend noch griffen mehrere Dutzend Neonazis unter zustimmendem Gejohle von immer mehr Menschen das Wohnheim der ehemaligen Vertragsarbeiter mit Steinen an. Am folgenden Abend kamen noch Molotow-Cocktails hinzu. Die Polizei griff kaum ein. Schließlich wurden die Vertragsarbeiter evakuiert. Am 20. September wurde auch das Flüchtlingswohnheim angegriffen. Schon in den Wochen zuvor waren die Bewohner immer wieder von Neonazis angegriffen worden. An diesem Abend zogen diese mit dem Mob vor das Flüchtlingsheim und bewarfen es mit Steinen und Molotow-Cocktails. Einzelne Migranten wurden von den Neonazis auch direkt angegriffen, wozu der Mob die Gewalttäter durch Zurufe und Applaus weiter anheizte. Am Morgen des 21. September wurden die Flüchtlinge unter SEK-Begleitung mit Bussen auf Unterkünfte im Umland verteilt. Hoyerswerda wurde von den Neonazis daraufhin zur ersten ausländerfreien Stadt erklärt. Am 19. September 1991, noch während des Pogroms, starb Samuel Yeboa, ein ghanaischer Flüchtling, in Saar Louis im Saarland, durch einen bis heute nicht aufgeklärten Brandanschlag. Das Landratsamt Hoyerswerda veröffentlichte dazu folgende Lageeinschätzung. Zitat: Es besteht einheitliche Auffassung dazu, dass eine endgültige Problemlösung nur durch Ausreise der Ausländer geschaffen werden kann. Nach Abwicklung seiner Agenda für diese Pressekonferenz gibt Mugabe der internationalen Presse Gelegenheit, Fragen zu stellen. Ich arbeite in diesen Monaten als für die ARD akkreditierter Reporter und frage, ob es stimmt, dass er die Einladung zu einem offiziellen Besuch in meinem Land angenommen habe.
Woher wissen Sie das? Das sollte doch noch ein Geheimnis bleiben.
Der Vertreter der deutschen Botschaft funkelt mich böse aus dem Hintergrund an. Aber es stimmt, bestätigt er. Und könnten Sie sich bitte dazu äußern, was das für ein Gefühl ist, in ein Land zu reisen, in dem gerade Menschen mit anderer Hautfarbe gejagt werden? Pause. Der alte Mann hat sich mir jetzt komplett zugewendet. Eine Hand unter dem Ellbogen des anderen Armes, die zweite Hand mit dem Rücken unter dem Kinn. Bei ihm die typische Nachdenkhaltung. Ich hoffe, ich werde Menschen treffen, die sich daran erinnern und darüber traurig sind, dass es in ihrer Geschichte eine Zeit gab, in der 6 Millionen Juden umgebracht wurden. Nach seinem ersten Aufenthalt in Hamburg im Jahr 1991 war Mugabe unangekündigt nach Moskau weitergereist. Monate später, ich habe für ein deutsches Fernsehteam wiederum im State House einen Interviewtermin arrangiert, ergibt sich die Gelegenheit, für eine Weile unbeachtet nebeneinander zu stehen. Der aus Nairobi angereiste Reporter hat seinen eingereichten Fragenkatalog abgearbeitet. Sein Team hat Mugabe das Mikrofon schon abgenommen. Der hat offenbar noch keine Lust zu gehen. "With all due respect, Sir", beginne ich. Eine Hand fährt unter den Ellenbogen. Zuletzt hätte ich ihn ja in Hamburg gesehen, kurz vor seiner Weiterreise nach Moskau. Die zweite Hand fährt unters Kinn. Und? Nun, ich hätte ja miterlebt, wie er seinerzeit den Vorsitz über die blockfreien Bewegung übernommen hätte, 1986 bis 1989. Und? Ich hätte mich gewundert, dass er nach Moskau und nicht nach Belgrad geflogen sei. Warum nach Belgrad? Nun, Jugoslawien sei im Prozess gewesen zu zerfallen. Serbien und Kroatien hätten im Sommer 91 ihren Austritt aus dem jugoslawischen Staatsverband erklärt. Titos Erbe schon nicht mehr zu retten. Hätte es Tito, der Mitbegründer der blockfreien Bewegung, nicht verdient, dass sich seine Nachfolger um dieses Erbe kümmern? Ich stellte mir vor, wie das gewesen wäre, wenn vor den Augen der Weltöffentlichkeit ein Präsident aus Afrika nach Belgrad gekommen wäre mit dem Angebot: Hier bin ich, um zu vermitteln, um unser Prinzip der Blockfreiheit zu verteidigen. Pause. Dann sinkt die Hand. Das hat mir keiner geraten.